Kultur. Am Morgen vorgelesen.
Die neue Woche beginnt, wie die letzte aufgehört hat, wenn Sie so wollen. Bis Mittwoch noch liest Inka Löwendorf aus dem Roman des Jahres 2024. Hey, guten Morgen, wie geht es dir? Von Martina Hefter. Juno und Benu tauschen sich aus im Chat. Auch über ihre Auftritte als Tänzerin und Performance-Künstlerin. Es ist aber nicht leicht, mit Benu über ihre Leidenschaft des Balletts zu sprechen, das sie, Zitat, für kolonialer hält, als es die stärkste Kolonialmacht je war. Es ist für sie die weißeste aller Künste. Und auch nicht über die von ihr geliebten Hunde. Sie haben in Nigeria keinen guten Ruf, weil sie wild sind und beißen. Ein paar Tage kann sie Jupiter allein lassen. Juno reist wieder in ihre Heimat an der Vils, wo sie Ninto, den Hund einer Bekannten ihrer Mutter, auf ihre Spaziergänge mitnimmt.
Am nächsten Morgen machte sie einen Spaziergang mit Ninto. Sie nahmen einen kleinen Schlenker durch den Ort. In Leipzig sagte Juno immer, sie käme vom Dorf, aber das stimmte nicht ganz. Es gab ein Eisstadion, eine Schwimmhalle, Hotels, eine Fabrik für feinmechanische Präzisionsinstrumente und ein paar Bauernhöfe. Sie kamen am Bahnhof vorbei. Jede Stunde fuhr ein Zug in die Kreisstadt und einer in die andere Richtung nach Tirol. Der kleine Wartesaal im Bahnhofsgebäude war inzwischen geschlossen. Hier hatte Juno eine Zeit lang täglich auf den Zug in die Kreisstadt gewartet, die Ballettschule. Irgendwann rauchend wie alle anderen in dem schmucklosen grauen Raum auch. Sie und Ninto kamen am Kindergarten vorbei, wo sie damals das schiefe Tannenbäumchen gespielt hatte. Noch immer gab's den großen Garten, in dem früher ein kleines Spielplatzkarussell und ein rechteckiges Planschbecken gewesen waren. Dazu ein paar Schaukeln. Man hatte sie längst durch Klettergerüste aus Holz und einen Basketballplatz ersetzt. Keine Kinder zu sehen. Beim Abschlussfest ihrer Kindergartengruppe damals, bevor sie in die Schule wechselten, gab's auch wieder eine Aufführung. Irgendein Blumenmärchen. Aber Juno hatte keine Rolle mehr bekommen. »Du bist eben komisch«, hatte eines der Mädchen aus der Gruppe zu Juno gesagt. Juno erinnerte sich gut daran. Spätestens in der Grundschule fand Juno sich selbst komisch. Die anderen Mädchen standen dauernd eng beieinander und huschelten und kicherten. Im Winter, wenn die Jungs so taten, als würden sie mit Schneebällen auf sie zielen, kreischten sie in gespieltem Entsetzen. Juno verstand nicht, warum sie das machten. »Schau nicht so komisch«, sagte ein Mädchen zu ihr. Juno konnte aus seiner Miene nicht erkennen, ob das Mädchen das Böse meinte oder im Spaß. Jason, der beim Weihnachtsfest den Nikolaus gespielt hatte, sagte zu ihr, sie sähe unheimlich aus. Juno betrachtete sich im Spiegel im Waschraum der Schule. Zwei leichte Wölbungen oben an der Stirn. Vielleicht wuchsen ihr bald Hörner. »Du schielst«, sagte Jason. »Du läufst ganz eckig«, sagte eines der Mädchen. Ein anderer Junge sagte, sie sei eine Hexe. Juno fügt sich noch zu wenig in den Klassenverband ein, stand im ersten Jahreszeugnis auf dem Gymnasium bei Bemerkungen. »Sei nicht so kompliziert, dann ist alles leichter«, sagt ihre Mutter. »Deine Freundinnen sind doch so nett.« Juno versuchte es. Wenn sie spielte, ein unkomplizierter Mensch zu sein, glaubte man ihr meistens. »Aber Freundinnen sind es keine«, sagte sie zu ihrer Mutter. Sie kehrten um und liefen die Hauptstraße zurück. Es war zu laut für Ninto. Sie bogen in einen Weg ab, der in ein kleines Wäldchen führte. Juno war hier oft gewesen. Ein seltsam verwaister Ort, ein bisschen verwunschen. Die Bäume wuchsen wild um sich, alle Arten durcheinander. Dazwischen wucherndes Gestrüpp. Manchmal hingen unbekannte, verlockend aussehende Beeren in den Weg. Vor einer riesigen Tanne machten sie Halt und Juno ließ Ninto von der Leine. Sofort begann er, den Stamm der Tanne zu beschnüffeln. Freudig wedelte er mit dem Schwanz und erkundete auch die umstehenden Bäume. Nichts hatte sich verändert. Juno ging einmal um die Tanne und schaute hoch. Die zwei Bretter waren noch da. Sie waren schon da gewesen, als sie mit Nix das Baumhaus gebaut hatte. Was heißt Baumhaus? Sie waren hochgeklettert und hatten quer über die zwei fest im Stamm und in den Ästen verschraubten Bretter vier weitere gelegt und sie mit einem Kletterseil festgezurrt. Es war wackelig gewesen, aber es hatte ganz gut gehalten. Nix hatte sie in der Konfirmandengruppe kennengelernt. Sie schwänzten meistens zusammen und traten auch zusammen nach 3 Monaten aus der Gruppe aus. Ihre Eltern hatten gemault, aber am Ende nachgegeben. Nyx wohnt am anderen Ende des Orts und trug die Haare lang. Das reichte damals, um gelegentlich von anderen Jungs aus dem Ort verprügelt zu werden. Hier oben hatten sie miteinander geschlafen. Für beide war es das erste Mal. Es war ein bisschen kompliziert gewesen auf den schaukelnden Brettern. Irgendwann hatten Amon und Zalwan das Baumhaus zerstört. Sie waren betrunken gewesen. Sie waren den Stamm hochgeklettert und hatten mit einem Messer das Seil durchgeschnitten. Einfach so, ohne groß etwas zu sagen. Die Bretter landeten neben Juno und Nyx auf dem Boden. Nyx war genauso betrunken. Juno nur ein bisschen. Sie rief: "Spinnt ihr?" Juno erinnerte sich, dass alles wie in Zeitlupe passiert war. Unendlich langsam waren splitternde Äste auf sie zugeflogen, wie Asteroiden, die gleich die Erde treffen würden. Irgendwie war das Ganze eskaliert. Niemand wusste später mehr so genau, warum. Sie waren einfach nur in einer großen Gruppe, mehr oder weniger betrunken, ins Wäldchen gegangen und irgendwer, wahrscheinlich Amon, hatte Streit angefangen. Da waren die meisten anderen schon fort. Amon und Zalwan kannte Juno auch aus der Konfirmandengruppe, ein Arztsohn und der Spross des größten Hotels im Ort. Sie trafen sich manchmal auch im Schulbus. "Oh nein, da kommt die Irre", das rief Amon öfter durch den ganzen Bus. "Wieder diese scheußliche Frisur, nicht in meinem Blickfeld, bitte." Manchmal eskalieren Dinge eben und es lässt sich rückwirkend nicht mehr auflösen, was genau weshalb passierte. Du hast das gesagt und dann habe ich das gesagt und deswegen hast du das getan und so weiter. Aber vielleicht war das zu einfach. Vielleicht gab es auch einfach gute und schlechte Menschen. Juno hatte am nächsten Morgen mehrere blaue Flecken am Körper und Nyx hatten sie die Haare abgeschnitten. Wo hatten sie so schnell eine Schere herbekommen? Das fiel Juno erst viel später ein. Oder trugen sie einfach immer eine Schere bei sich? In der Hosentasche? Oder Jackentasche? Gab es solche Menschen? Kein Fragezeichen. Ein Punkt. Sie rief nach Ninto. Es war schon spät. Sie musste ihn bald zurück zu ihrer Bekannten bringen. Sie lächelte ihn an, als er unbekümmert herbeisprang und sie erwartungsvoll ansah. "Du Guter", sagte sie und kraulte Ninto hinter den Ohren. Er wusste gar nichts über die Menschen, wie sie so sein konnten. Kurz schoss ihr ein Gedanke durch den Kopf, dass es schön gewesen wäre, wenn sie damals so einen Ninto gehabt hätte. Die Hunde würden mehr werden in ihrem Leben, so viel war jetzt schon klar. Später nämlich, längst wieder in Leipzig, im Sommer, wenn das alles vorüber sein sollte, Benu, ein Satellit, der verloren ging, später also würde sie, Juno, Isabella, Flock, mit einem Hund in der Wohnung spielen, ausgelassen und freudig. Sora hieß der Hund. Das war japanisch für der Krieger. Sora würde 2 Wochen bei Juno und Jupiter zu Gast sein. Abends würden Sora und sie in Jupiters Zimmer herumtoben. Juno würde einen Ball werfen, Sora nach ihm schnappen. Sora hält den Ball im Maul und will jedes Mal, dass Juno ihn wegzieht und von neuem wirft. Jupiter sieht von seinem Bett aus zu und findet es süß. Sie stehen in der Mitte des Raums und kämpfen um den Ball. Sora zieht. Juno lässt nicht locker. Sora wedelt mit dem Schwanz und freut sich. Einmal, als Juno den Ball schon beinahe hat, will Sora ein bisschen nachjustieren mit seiner Beißkraft und springt mit den Zähnen ganz nah an Junos Finger. Und da verschätzt sich Sora ein wenig. Einer seiner spitzen Zähne verfängt sich in Junos Mittelfinger, knapp unterhalb des Nagelbetts. Es ist nur ein kleiner Kratzer, aber es blutet sofort ganz schön. Juno ruft "Autsch" und Sora tut es sofort leid. Er hört auf zu spielen, kriecht auf Juno zu, die Hinterbeine ausgestreckt und schaut sie von unten her an. "Schon okay", sagt Juno. "Ich weiß, dass du das nicht mit Absicht gemacht hast." Sie streichelt Sora, damit er sich beruhigt. Es ist der Hund von Nais, ihrer Balletttrainerin und ihrem Freund. Der Hund ist ein Jack Russell Terrier. Nais und ihr Freund werden nach Japan geflogen sein in diesem Sommer. Juno liebt den Hund mit einer Wucht, die jedes Mal kurz ein paar Dinge auf der Welt durcheinander bringt. Sora bewacht sie, folgt ihr überall hin, bringt ihr sein Spielzeug, nimmt jede Nacht eine ihrer Socken mit in sein Körbchen. Juno wird Nais per WhatsApp schreiben, nur vorsichtshalber, ob der Hund gegen Tollwut geimpft ist. Juno ist, was Tollwut anbelangt, voller Respekt. Irrational. Sie weiß, dass es Tollwut in Mitteleuropa nicht mehr gibt. Deutschland ist seit 2008 von Tollwut frei. Aber trotzdem. In ihrem Ort in den Bergen war einmal ein Hund an Tollwut gestorben. Damals hieß es, er habe sich 4 Tage rasend im Kreis gedreht und konnte nichts dagegen tun. Bald lief Blut aus seinen Ohren. Das haben damals alle erzählt. Juno hat den Hund nicht gesehen. Die älteren Leute im Ort sagten, wenn ein Mensch Tollwut bekäme, liefe er zuerst rückwärts und dann sammle sich literweise Spuck in seinem Mund, an der er schließlich ersticke. Nais Freund schreibt, wir haben die 2. Impfung noch nicht gemacht. Sorry. Nais wird kurz darauf schreiben, doch, wir haben die 2. Impfung gemacht. Juno wird schlecht geschlafen haben an diesem einen Abend im Sommer, als Beno nur noch ein Satellit außer Betrieb ist. Sie, Juno, nicht mehr sichtbar begleitet, keine Daten mehr sendet. Am nächsten Morgen wird sie ins Praxiszentrum an der Ecke gehen, zur Akutsprechstunde, wird 2 Stunden im Wartezimmer warten, man hört eine Wanduhr ticken. Kann das sein, denkt Juno, dass sie irrationale Ängste entwickelt? Ja, das kann sein. Sora ist bei Jupiter zu Hause. Der Arzt wird ihr sagen, was sie schon wusste. Kein Grund zur Sorge, solange sie wissen, woher der Hund stammt. Er sagt, dass Tollwut nur in Afrika ein Thema sei, Asien manchmal auch. Jährlich sterben in Afrika um die 21.000 Menschen an der Infektion, davon ein Großteil Kinder. Er war schon ein paar Mal im Kongo, mit Ärzte ohne Grenzen. Kinder werden am schnellsten von tollwütigen Hunden gebissen. Immer trifft es die Verletzlichsten, sagt der Arzt. Aber hier müssen sie nichts weiter tun. Juno wird denken, dass sie westlich hypochondrisch ist. Grundlos übertreibt mit ihrer Angst. Juno wird denken, sie kann die Wirklichkeit nicht mehr unterscheiden von dem, was sich in ihrem Kopf abspielt. Und dass auch Beno nur so ein Gespinst gewesen ist. Dabei hat Juno das schon viel früher gelernt. Zu denken, manches, was sie erlebt hat, sei nur eingebildet und habe nie wirklich stattgefunden. Das war eine brauchbare Strategie, so ähnlich wie die in der Schule einen normalen, fröhlichen Menschen zu spielen. Beno wird fort sein. Gibt es dagegen auch eine Strategie? Juno hat manche Chats als Screenshots gespeichert. Das ist eigentlich kein guter Move, wie man so sagt. Denn Chats sind wie Gespräche. Sie sollten mit dem Wind verwehen. Und es sollte nur die Erinnerung an sie geben. Dennoch, sie wird die Chats haben. Ein Beweis, dass es Beno wirklich gab. Dass er anwesend war. Zwar fern, aber immerhin. Das fällt Juno jetzt fast am Ende der Geschichte wieder ein. 10. Sie wusste noch genau, wie es war. Das Frühlingsdreieck strahlte besonders hell wie immer Ende März, Anfang April. Außerdem blähte sich Delta Cephei wieder mal auf. Alle 5 Tage tat er das, schrumpfte wieder und alles von vorn. Es war also kein Moment, der aus den physikalischen Gesetzmäßigkeiten gefallen wäre, aber dennoch merkte sich Juno ihn. Sie schloss die Tür ihres Zimmers, 11 Uhr abends. Rosa Licht aus der Stehlampe fiel auf ihr Gesicht. Sie hielt das Handy etwas von sich weg. Die Kamera war schon an. Man sah sie, Halbprofil, nicht flach von vorn, eher seitlich. Juno erwischte sich dabei zu überprüfen, ob sie okay aussah. Was hieß das, okay aussehen? So aussehen, dass man nicht weiter auffiel? Oder im Gegenteil, dass man unbedingt auffiel? Zu hässlich? Zu schön? Zu auffällig? Zu unauffällig? Wie nichts aussehen, wie alles aussehen. Es klingelte, wie immer. Der drippelnde Perlenton des Videocalls, wie immer. Hi, grinsen, winken. How are you? Die Kerze flackerte bereits. Das Licht der Sterne schaffte es wie immer nicht in ihre Häuser. Eine Weile redeten sie. Leise. Leise, damit Jupiter nichts hörte. Sie sprachen über den nahenden Frühling. Juno erzählte, sie sei beim Tanzen gewesen. Beno erzählte, er habe Stew gekocht. Reisfleisch mit Spinat, Zwiebeln und Tomaten. Seine Lieblingsspeise, sagte er. Aber es sei auch manchmal öde, immer nur Stew zu essen. Juno erzählte ihm, was sie tagsüber zu essen hatte. Einen Salat und ein Brötchen. Sie hatte keine Zeit gehabt zu kochen. Du kochst ja sowieso nie, sagte Beno und lachte wieder mal. Er wusste längst, dass Juno kochen nicht mochte. Und dann, aber womöglich war das nur ein Eindruck, der erst in ihrem Kopf entstand, nicht schon in der Wirklichkeit vorhanden war, Dann sah Benno sie länger als sonst an. Er trug den Kopf ganz gerade und hielt den Blick. Kurz fiel ein Lächeln über sein Gesicht, dann war er wieder ernst. Er guckte und guckte, es dauerte ewig, etwa so lang wie eine verglühende Sternschnuppe am Himmel sichtbar war. Für den Rest des Gesprächs war er schweigsam, schaute manchmal zu Boden, er wirkte ein bisschen nervös. Es war nur in ihrem Kopf. Sie beendeten den Call bald. Juno wusste wieder mal nicht, wieso sie überhaupt diese Videocalls machten. Meistens redeten sie nur übers Essen und was sie gemacht hatten, was der Tag gebracht hatte. Oft wusste Juno nicht, was der Tag gebracht hatte. Meistens immer das Gleiche. Damals las sie neben den Fachbüchern über Afrika viel über Astronomie, alles durcheinander. Sachbücher für Laien sowie Fachbücher aus der Astrophysik. Bergmann-Schäfer, Lehrbuch der Experimentalphysik, Band 8, Sterne und Weltraum. Das kam noch von früher, als sie komisch war. Die komischen Spezialinteressen. Aber man wurde durch sie immerhin ein bisschen schlauer. Sie hatte gelernt, dass sich alle Erkenntnisse über das Universum aus sturem Auswerten der Aufnahmen aus dem All ergeben, Tag für Tag, Jahr um Jahr. Licht einfangen, auswerten, dann wieder einfangen, wieder auswerten. Dadurch entdeckte man Abweichungen, aus denen sich wiederum Theorien ableiten ließen, die sich vielleicht als Tatsachen entpuppten. Aus dieser winzigen Abweichung in ihrem Videocall, Benu schaute anders als sonst rein, Bewegungen eines Objekts, die leicht von dem abwichen, was bis dahin aufgezeichnet worden war, ließ sich noch nichts schließen, aber es konnte sein, dass Juno etwas ahnte. Es war nicht mal eine Theorie, nicht mal eine Vermutung, vielleicht nur ein Gefühl. Und ein Gefühl war das Unzuverlässigste, um die Realität zu betrachten. Am nächsten Morgen eine Nachricht. Bitte, sei nicht sauer, ich muss dir was sagen. Pause, Pause, Pause. Ich glaube, ich habe mich in dich verliebt. Bäm, irgendeine helle Explosion. Vielleicht zog sich das Weltall gerade wieder zusammen. Lüge, Täuschung. Kenia, weiße Lady, Ozean, komm schon, Sex, Loverboy, Money, Hunger, alte Frau, Scham. What? No, 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 Schluss, blockieren. Hey, bist du noch da? Juno wartete 10 Minuten. Ich mag nicht, dass du sowas zu mir sagst, dass wir anfangen, so miteinander zu sprechen. Bist du sauer? Wieso? Das klingt für mich komisch. Du willst, dass ich sowas wie eine Sugar Mom für dich werde, so klingt das für mich. Du denkst, du kannst dich an mich verkaufen. Das macht mich wütend. Und du denkst wohl, ich hab's nötig. Habe ich nicht, damit das klar ist. Die Wucht von Erdplatten, wie sie gegeneinander drückten. Die afrikanische Platte, die eurasische Platte. Es entstand aber kein Beben, nur eine ziemliche Leere im Zimmer. Nein, ich will mich nicht an dich verkaufen. Es war ein Kompliment, sonst nichts. Sorry, ich wollte dich nicht damit nerven. Pause, Pause, Pause. Ich mag einfach, wie du bist, wie du aussiehst. Du bist so witzig und ein bisschen speziell. Und ich mag, wie du sprichst. Boah, du hast mich aber genervt. Du hast mir immer von deinen Lovern erzählt. Ich dachte, es ist nichts Schlimmes daran. Selbst wenn ich wollte, du bist viel zu jung für mich und außerdem ganz schön weit weg. Und jetzt tschüss für heute. Juno glaubte dir das in keinerlei Hinsicht, Benno. Wer schreibt heutzutage noch sowas? Ich glaube, ich habe mich in dich verliebt. Nur Love-Scammer tun das. Du wolltest jetzt an dein Geld kommen, Benno. Juno, deine Sugar Mom, sollte dir monatlich was zahlen. Keine Ahnung, was Gegenstand des Handels sein sollte. Secret Meetings on the Screen? Außerdem habe ich gerade eine schwere depressive Phase. Mich interessiert nichts weniger als verliebt sein. Das war alles nicht gelogen, Benno. Das war alles wahr. Juno hatte mal heimlich ein Gedicht geschrieben. Ich habe eine Stelle zwischen den Rippen. Mein Herz flattert da. Man sieht es, oder man sieht es nicht. Es wäre einfacher und besser gewesen, weiter zu lügen. Vielleicht so. Was meinst du mit verliebt? In unserer Kultur kennen wir das Wort nicht. Da gibt's nur verhasst. Das ist nett von dir, aber danke. Ich bin mit dem Chef eines internationalen Erdölkonzerns zusammen. Der zahlt mir mein Apartment. Ach, wie nett. Aber mein Freund ist der Boss des größten Drogenkartells in Chemnitz. Wir lassen das besser mit dem Verliebtsein, wenn dir dein Leben lieb ist. Er kontrolliert immer mal meine Chats und hat Verbindungen in die ganze Welt. Stattdessen? Und außerdem, wie stellst du dir das vor? Dass ich nach Nigeria geflogen komme mit einem Haufen Geld in der Tasche? Oder du kommst nach Deutschland und ich füttere dich durch? Versuch's gar nicht erst, sonst lösche ich den Kontakt. Verstanden? Du denkst, ich wäre ungeheuer reich. Wie alle in Deutschland. A business lady. Du kapierst gar nichts. Du hast keine Ahnung von Europa. Du hast keine Ahnung von mir. Du kennst nicht mal meinen Namen. Juno schrieb es und löscht es wieder. Sie hatte das Handy auf lautlos gestellt, damit sie nicht hörte, wenn sein Signal kam. Auf dem Sperrbildschirm ploppten Benos Benachrichtigungen eine nach der anderen auf. Juno könnte sie antippen und lesen, ohne dass sie als gelesen markiert wurden. Wozu gab's eigentlich diese Funktion? Dass man sich schon mal eine gute Antwort ausdenken konnte? War eine im Voraus mit Bedacht formulierte Antwort nicht auch eine Form von Lüge? Sie nahm das Handy, öffnete Benos Profil, ging auf Kontaktinformationen. Profilbild, Telefonnummer, die Vorwahl von Nigeria. Sie scrollte nach unten zu Kontakt blockieren. Kurz schwebte ihr Zeigefinger über dem Feld. Sie zog ihn wieder weg, ohne das Display berührt zu haben. Dann schloss sie die App. 11. Hey Gnome, ich habe dich vermisst und dein Gesicht auch. Wann schrieb Beno das genau? Juno wusste es nicht mehr. Alle ihre Kräfte brauchte sie, um seine nächsten Sätze nicht an sich ranzulassen. Sie kamen unbeirrt immer wieder. Juno fand sie manchmal sehr süß. Sie hatte Beno mehrmals geschrieben, dass er das sein lassen solle, dass sie es unwürdig fand. Er solle nie wieder schreiben, dass er verliebt in sie war. Er schrieb, dass er sich nichts dabei gedacht und keine Hintergedanken habe. Es sei das, was er gerade fühle. Er wolle sie damit nicht bedrängen, aber sagen wolle er es trotzdem. Dass man das Leben leicht nehmen müsse, aber dass es wichtig sei, immer ehrlich zu sein. Bin ich? Definitiv. Trotzdem brachte Juno es nicht fertig, den WhatsApp-Kontakt zu blockieren und ihn obendrein zu melden. Es wären 2 Klicks gewesen. Dann für immer ciao. Für immer ciao? Beno hatte ihre Nummer. Er würde sie unter einem neuen Profil wieder anschreiben können. Würdest du sowas machen, Beno? Wenn ich will, kann ich dich einfach löschen. Ich dich aber auch. Es klang wie aus einem Roman. Die Handlung? Frau antwortet Scammer. Scammer verliebt sich. Sie ist genervt. Glaubt nicht an sowas wie Liebe. Bellt ihn an. Er lässt nicht locker. Der Ex-Scammer schmuggelt sich auf einem Schiff nach Europa, schafft's bis nach Chemnitz, steht eines Morgens vor ihrer Tür und the end. Aber das hier war die Wirklichkeit. Sie wohnte ja gar nicht in Chemnitz. Sie wohnte mit Jupiter in einer Wohnung mit Glastüren. Die Wirklichkeit war knallhart. Die Wirklichkeit war auch, dass Jupiter noch immer nichts von Beno wusste. Hey Juppi, ich chatte übrigens seit 4 Monaten mit einem Love-Scammer. Hey Juppi, es ist irgendwie das einzige Geheimnis, das mir bleibt zwischen all den Glastüren hier in der Wohnung. Hey Juppi, stimmt, es ist sowas wie ein Abenteuer und insofern verhalte ich mich nicht besser als Ehemänner über 50, die ihre Frauen betrügen. Die Struktur ist die gleiche, auch wenn es hier nicht um Begehren geht. Insofern erfülle ich ein gesellschaftliches Verhalten, das ich immer ablehnenswert fand. Juppi hätte das alles verstanden. Juno brachte es trotzdem nicht übers Herz. Und sie wunderte sich, dass Beno einfach immer weiter schrieb. Wie hartnäckig er war. Unbeirrt schickte er seine Sätze rüber. Deine neue Frisur ist hübsch. Du hast eine schöne Kopfform. Das hatte noch nie jemand zu ihr gesagt. Juno hatte noch nie über ihre Kopfform nachgedacht. Und die Haare waren selbst geschnitten, wie immer, nachdem die Friseurin ihr am Tag vorher einen übertrieben exakten Pagenkopf geschnitten hatte. Sie fuhr zu Hause im Bad einfach mit der Haushaltsschere längs in die Strähnen und ließ ein paar Fransen entstehen. Irgendwas zwischen halblang und kurz, um wieder etwas weniger normal auszusehen. Aha. Bist du schon wieder sauer? Was ist so schlimm daran, dir ein Kompliment zu machen? Am nächsten Morgen schickte sie Benu ein Sprachmemo. Hey, Benu, fing sie an, dass sie es ja schon tausendmal gesagt hätte. Benu und sie, zwei normale Menschen, waren hier auf der Erde an zwei weit entfernten Orten und unterhielten sich. Punkt. Mehr nicht. Ohne Romantic Stuff, hörst du? Ohne dieses Zeug mit Verliebtsein, auf Augenhöhe und so weiter, ohne Flirterei. Ich bin nicht mehr dafür zu haben und war's auch nie. Und dann sagte sie aus Spaß, und sie lachte beim Sprechen, und für Juno war klar, sie machte Spaß. Was war das eigentlich für ein blöder Spaß? Später dachte Juno, dass sie es viel zu unüberlegt gesagt hatte. Sie sagte also aus Spaß, und wenn du dich nicht dran hältst und mir wieder sagst, dass du dich verliebt hast in mich, sollst du auf der Stelle tot umfallen. Juno sagte, dass sie sich in Hexerei auskenne. I'm into witchcraft, you know? Das fiel ihr aus dem Nichts heraus ein. Sie las gerade einen Gedichtband. Witch. Gedichte, die mit Hexerei und dem Teufel spielten. Schwarze Magie und Sex zwischen Teufeln und Hexen. Die Texte waren ernsthaft und nicht ernsthaft zugleich, von einer tollen Dichterin aus England. Niemand in Deutschland würde sich trauen, sowas zu schreiben, dachte Juno damals. Dabei war sie sonst nicht für das Hexenthema zu haben. Sie fand es zu esoterisch, fand es lächerlich, wenn Frauen sich zur Walpurgisnacht, zu Tanzpartys trafen und so weiter. Hexe, hatte sie damals einer der Jungen in der Grundschule genannt. Hexe hatte Salvan auch mal zu ihr gesagt, sie sei hässlich wie eine Hexe. Es gab gute Gründe, nicht mit dem Thema zu kokettieren. Es kam den ganzen Tag keine Nachricht, erst abends. Sag mal, stimmt das? Du kennst dich aus mit Witchcraft? Nein, Blödsinn, war nur Spaß. Ich glaube null an Hexen, interessiert mich gar nicht. Höchstens Geister und Teufel finde ich gut, aber nur in der Kunst. Da ist es gut, an all das zu glauben. Weißt du noch die Willis in Giselle und solche Sachen? Damit solltest du keine Späße machen. Weder mit Hexen noch mit Geistern. Ich bitte dich, das Wort Hexe nicht auszusprechen oder es mir zu schreiben. Ich bin sehr erschrocken. Das Wort macht mir Angst. Etwas in seinem Schreiben war Alarm. Etwas in seiner Stimme rannte weg. Etwas in der Nachricht war so, dass Juno wusste, diesmal war wirklich alles echt und ernst gemeint. Okay. Sorry, das wollte ich nicht. Es war wirklich nur Spaß. Natürlich habe ich mit Hexerei nichts zu tun. Okay, danke. Es gibt doch auch gar keine Hexen, oder? Keine Antwort. In der Wohnung war es so still, dass die schlafenden Vögel draußen in den Bäumen laut wirkten. Was sollte das schon sein, eine Hexe? Das waren die Frauen aus dem Märchen, die immer bösartig waren. Interessierte sie überhaupt nicht. Wenn schon, dann Geister. Vielleicht war die Wildbiene draußen auf dem Balkon ein Geist gewesen. In Deutschland gab es gerade eine Hexenwelle in den Theatern. Hexenperformances über Hexenkraft, Hexentänze, Hexenfeuer. Juno hatte sich einmal mit einer Kollegin beinahe gestritten. Sie fände es unangenehm, wenn historische, brutale Fakten vernachlässigt wurden, hatte Juno zu der Kollegin gesagt, und dass in den Theatern wieder nur das Märchenhafte zutage käme. Die üblichen Bilder vom Rausch, vom weiblichen Geheimwissen, vom Unangepassten der Hexen. Man arbeite ja wieder nur mit den alten Vorurteilen, nur versuche man, sie ins Gute zu wenden. Hexenkraft abfeiern. Dabei gab's gar keine Hexenkraft, nur tausende brutal getötete Frauen gab es. Vielleicht sollte man darüber mal ein Theaterstück machen, wenn schon.
Inka Löwendorf mit der achten Folge aus Hey, guten Morgen, wie geht es dir? Dem Roman von Martina Hefter. Nochmal anhören? Kein Problem, ab sofort gibt's die Folge 7 Tage lang in unserer NDR-Kultur-App und im Netz ndr.de/kultur. Das ganze Buch im Klett-Cotta-Verlag erschienen und das Hörbuch bei Argon.
NDR-Kultur. Nachrichten.
Um 9 Uhr mit Milat Kupay. Gut eine Woche nach dem Ausbruch der verheerenden Brände in Los Angeles sind Feuer weiterhin nicht unter Kontrolle. Die Zahl der Toten ist unterdessen weiter gestiegen. Die Behörden sprechen von 24 Opfern. Und die Feuerwehr befürchtet zum Start in die neue Woche, dass das Wetter den Kampf gegen die Flammen wieder deutlich schwerer machen könnte. Aus der NDR-Nachrichtenredaktion Dennis Schwalm.
Zum Problem könnten die sogenannten Santa-Ana-Winde werden. Teilweise können Funken von den Winden über Kilometer durch die Luft getragen werden, heißt es. Außerdem erschweren sie den Einsatz von Löschflugzeugen. Ein anderes Problem zeichnet sich da ab, wo bereits alles verbrannt ist. Die Aufräumarbeiten werden offenbar durch viele zerstörte Elektroautos und Batteriespeicher gebremst. Denn die Akkus müssten speziell entsorgt werden und das könnte noch Monate dauern, fürchtet der Gouverneur von Kalifornien Newsom. Außerdem sind schon jetzt rund 12.000 Häuser von den Flammen zerstört worden.
Schweden will sich mit drei Kriegsschiffen